Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.
Herzlich willkommen zum heutigen Live-Podcast in vertauschten Rollen. Wir befinden uns im Haus C der PMU und anlässlich des 8. Frühlingssymposiums. Neben mir sitzt Professor Dr. Martin Wald, der Begründer des Podcasts Frühstart. Und damit übergebe ich das Wort erstmal an dich.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast für besondere Eltern. Heute ein Experiment zum ersten Mal live. Damit uns das die Hörer bitte glauben, bitte einen kräftigen Applaus. Ich muss gestehen, es ist für mich auch wirklich das allererste Mal. Ich habe gedacht, wie kann man einen Vortrag darüber gestalten, über einen Podcast, den man macht? Naja, und dann haben wir gesagt, dann machen wir halt einen Podcast. Und Sie sind jetzt alle Teil dieses Podcasts und deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie sich auch daran beteiligen. Wir haben, wie gesagt, die Rollen getauscht. Normalerweise bin ja ich immer der, der die blöden Fragen stellt. Und es sind immer alle ganz, ganz so erschrocken und schockiert, wenn ich sage, ich brauche dich für den Podcast und wir müssen das machen und du kommst um die und die Uhrzeit zu mir ins Büro. Ich habe dort eine Couch, dort stehen zwei Mikrofone, die sind deutlich bedrohlicher als alles andere, was in dem Büro ist. Und ja, und diesmal haben sie das Ganze umgedreht und gemeint, sie wollen mir die Fragen stellen. Und deswegen, liebe Theresa, fang doch mit an.
Genau, also die Couch war bequem, aber es war doch irgendwie gemütlicher nur mit dir. Ich freue mich trotzdem, dass so viele heute da sind und lade euch wirklich ein, wenn euch was am Herzen liegt, meine Fragen einfach zu erweitern. Ich würde ganz einfach anfangen mit dem, was dich denn inspiriert hat zu dem Podcast.
Inspiriert hat mich ja die Pflege, die aus einem Zimmer herausgekommen ist aus der Station und so ganz so entrüstet gesagt hat, das habe ich jetzt zum 100. Mal einer Mutter erklärt. Kann man das nicht aufnehmen, dann braucht man das nur abspielen. Und dann habe ich gesagt, ja, das geht. Das nennt sich dann Podcast. Lass es uns machen. Dann haben mich alle ganz groß angeschaut. Dann hat es ungefähr 3/4 Jahr gedauert. In der Zeit haben wir dann wirklich das vom Equipment bis zum einmal, nur einmal die Information zu kriegen, wie macht man einen Podcast. Das ist ja total nett, ja. Zu sagen, man macht den und dann will man das wirklich machen und dann kriegt man mal wirklich so den Schlag von hinten drauf, wo es dann heißt, naja, das brauchst, das muss gemacht werden, dieses muss gemacht werden. Und das hat gut ein 3/4 Jahr gedauert und dann haben wir eben ja, die ersten 6-7 Podcasts quasi bereits in Folge aufgezeichnet und sind dann online gegangen damit und haben quasi im Wochenrhythmus die ersten online gestellt. Dann haben wir, wenn wir uns dann langsam die Themen ein bisschen mehr ausgegangen sind, als nur mal alle 14 Tage und dann monatlich. Und so soll es jetzt einmal bis auf Weiteres bleiben, dass wir es monatlich machen.
Da ich ja auch schon die Chance hatte, bei dir reden zu dürfen, war ich extrem beeindruckt von deiner Rolle als Moderator. Also ich habe mich dann nach der ersten Unsicherheit extrem sicher von dir betreut gefühlt. Aber wie ging es dir als Moderator und was waren so Hürden, die du vorher nicht bedacht hast?
Als Moderator ging es mir verblüffend gut von Anfang an, weil dieses blöde Fragen stellen, das liegt mir. Ja. Das kennt jeder von der Station, wenn man heißt, und wo sind die Eltern oder irgend sowas, und ja, die kommen schon. Dann war das eigentlich vom Anfang an relativ klar. Ich habe mir am Anfang gedacht, dass ich auch mehr Teil des Wissensaustausches oder dass quasi mein Beitrag sogar der größere sein wird. Aber nachdem da wirklich immer unglaublich viel Wissen auf der Couch Platz nimmt, dann braucht man das nur auszuzeln und dann kriegt man irrsinnig coole Antworten und man muss schon drauf eingehen. Das, was ich wirklich unterschätzt habe, war die Arbeit. der das Ganze macht, weil das Ganze ist wirklich nicht einfach nur so, dass man es dann nimmt und online stellt, sondern das ist jede Folge wirklich aufwendig nachbearbeitet. Und es wird hoffentlich auffallen, dass wir einer der Podcasts sind, wo es keine Äs und Ös gibt. Ja? Also es ist nicht so, dass wir die nicht sagen oder aussprechen, sondern die sind alle retuschiert. Und das meiste, was ich in 30 oder 35 Minuten Redezeit jemals weggestrichen habe, waren 10 Minuten lang Ös. Also das ist völlig normal. Ja? Also wir reden wirklich eben mit Füllwörtern. Aber die Technologie ist so gut, dass man das wirklich, wirklich kappen kann, nur das Ä alleine, und dann merkt kein Mensch, dass das drinnen war. Es ist echt faszinierend. Und alle sagen, boah, das habe ich so gut gesprochen. Ich sage, ja, natürlich. Aber ja, diese Arbeit, die das hat, das war schon wirklich viel. Also es ist, am Anfang hat so ein Podcast gut einen Tag Nacharbeitungszeit. Mittlerweile bin ich etwas schneller geworden. Also jetzt sind es noch 2-3 Stunden, die ich hinterher sitze. Und das mache alles ich im Augenblick. Ja. Also es gibt professionelle Firmen dafür. Aber ja, die 2 Stunden Arbeit, die gehen sich schon aus.
Du hast den Podcast Frühstart, ein Podcast für besondere Eltern, genannt. Was sind für dich besondere Eltern?
Das war gar nicht so leicht zu definieren. Letztendlich sind es Eltern von kranken Kindern, ja, weil die haben doch ein bisschen mehr Hürde oder ein bisschen mehr Bürde als Eltern von gesunden Kindern. Besonders sind sie alle. Aber gemeint habe ich halt wirklich diejenigen, die zusätzlich zu der Arbeit, die ein Neugeborenes macht, halt noch ein Problem eines kranken Kindes, eines Frühgeborenen oder irgend sowas. Und damit habe ich die besonderen Eltern definiert. Das Ganze ist einfach jetzt ein runder Titel geworden, und ich bleibe dabei, dass es eben für besondere Eltern ist. Ich habe bemerkt, dass es ganz viele auch Professionalisten, also aus unser aller Berufe, horchen und dass sehr viel Wissen einfach dort drinnen ist, das weit über das Wissen rausgeht, was Eltern brauchen. Aber es ist halt weiterhin gedacht auf dem Niveau, dass wirklich Laien damit zurande kommen.
Das schließt so ein bisschen an an meine nächste Frage, weil ich wissen wollte, wen du denn erhoffst anzusprechen mit diesem Podcast.
Viele Leute. Wir haben auch schon einen relativ guten Umfang an Hörern. Also es werden schon in den Tausenden, die das hören. Aber ansprechen wollte ich ursprünglich wirklich die Eltern von unserer Station. Also die Frühcheneltern, die bei uns rausgehen oder bei uns nicht nur rausgehen, sondern auch davor. Ja? Also dass wir die Eltern schon ansprechen, bevor sie bei uns auf der Station sind. Wenn man sich an den Logos das anschaut, sieht man ja, dass das Ei noch nicht ganz offen ist, aber schon die drohende Frühgeburt ist. Das sind die Folgen damit gekennzeichnet, die halt für werdende Eltern von Risikoschwangerschaften sind, wo wir eben die Idee haben, dass wir vor der Geburt mit denen schon reden, und wir führen mit quasi allen Eltern vor der Geburt bereits Gespräche. Die sind dann ja, Informationen, was kommt auf sie zu, was sind Hochrisikobereiche. Und ich muss sagen, ich habe einen Podcast noch bei mir auf Halde, auf Lager, den ich mich nicht getraut habe, bisher online zu stellen, weil man gedacht hat, das ist zu harter Tobak. Ja. Also wo es wirklich darum geht, welche Risiken sind, welche Erkrankungen kommen, was kann wirklich alles passieren. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich online stellen soll, um den Eltern wirklich vor Augen zu führen, was für High Risk da sein kann. Weil das Problem ist, auch wenn nur 3 Kinder von Hunderten das haben, ja, und 97 das nie treffen werden, ja, 3 könnten was haben. Und deswegen habe ich diese Folge immer noch nicht online gestellt, weil ich mir immer noch überlege, wie ich es mache. Und ich habe sie mittlerweile schon 3 oder 4 Mal neu aufgenommen. Also ich setze mich alle paar Wochen oder Monate dazu und versuche das noch einmal auf eine Art und Weise rüberzukriegen, dass wirklich die Eltern merken, da geht es um etwas, was unwahrscheinlich ist. Aber für den Fall der Fälle sollte man es wissen. Und da ist es, das ist schwierig. Und ja, die anderen Folgen sind dann eben für Eltern, die bei uns auf Station sind. Also das ist eben der Liegende auf der rechten Seite, der eben auf der Neo liegt und da alles wissen muss. wo es eben auch darum geht, was die Eltern alles brauchen können müssen, eben wie das mit dem Stillen, mit dem Abpumpen, das sind eine der wichtigen Folgen drinnen. Und ja, das geht um das Wissen eben auf Station, was brauche ich, um Umgang zu haben, und dann eben, wenn sie flügge werden, dass sie dann alles mitnehmen können, was draußen ist. Und da geht es eben auch um Nachsorge, wie die Eltern, wie lange wir sie nachsorgen, oder auch ganz banale Sachen, was tue ich morgen, wenn das Kind schreit, ja, so, und niemand mehr da ist, den ich fragen kann. Und das war eben die Grundidee der Leute, die ich ansprechen wollte. Das heißt wirklich die Leute, die Eltern bei uns. Dass das Ganze jetzt natürlich ein riesen Publikum gefunden hat, dass das natürlich, wenn es online ist, auch bis im gesamten deutschsprachigen Raum gehört wird. Und da finde ich natürlich auch die Firma Chiesi super, und der ich danke, auf deren Homepage wir stehen, und solche Sachen, die uns das zeigen oder eben bereitstellen, dass man das machen kann oder dass man das anklicken kann. Und dadurch hat das schon wirklich, wirklich ein großes Publikum gefunden. Und ganz viel sind es eben auch Pflegende und auch Ärzte und Kollegen von mir, wobei ich sagen muss, es ist das Pflegepersonal, das eben ganz viel Rückmeldung macht, und auch Leute, die nicht auf Stationen arbeiten, sondern die eben draußen sind, die Frühförderung, Nachsorge, Nachbetreuung und das alles machen, die da eben sind. Und ja, und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, so ein kleines bisschen habe ich auch die Idee gehabt, dass man damit auch Dinge unter die Leute bringt, die machbar und möglich sind. Ja. Bisschen schon auch mit der Idee, warum geht das in Salzburg und bei uns nicht? Ja. Und wie kriegen wir solche Sachen, die bei uns völlig selbstverständlich sind, wie zum Beispiel, dass wir mit jedem noch so kleinen Frühchen nach der Geburt kuscheln gehen, und ein paar Kilometer von uns entfernt sitzt die Mama 3 Tage lang neben einem Inko von einem 1200 oder 1400 Gramm Kind und war nicht kuscheln noch mit ihrem Kind. Ja. Wo ich mir echt denke, meine Güte, wir kuscheln mit 350 Gramm, und das eine halbe Stunde, nachdem das Kind geschlüpft ist, ja, und funktioniert, und dort dauert es Tage, bis die Mütter das rausnehmen können. Und deswegen bin ich der Meinung, das muss man auch wirklich sagen, wie cool das ist und wie risikoarm das ist. Wir machen das jetzt wirklich seit vielen Jahren. Man muss gestehen, das war auch etwas, was noch nicht war, wie ich gekommen bin. Und da haben Kollegen von mir gemeint, ja, wenn es der Chef macht, müssen wir es auch machen. Und deswegen gehen jetzt alle kuscheln, oder nicht die Kollegen, nein, keine Sorge. Wir kuscheln schon mit den Kindern, ja, aber ja, 350 Gramm ist kein Problem bei uns. Und die Idee war auf jeden Fall, dafür zu sorgen, dass das bekannt wird, dass eben bekannt wird, was machbar und was sinnvoll ist. Und natürlich ist das nichts, was wir aus Jux und Dollerei machen, wir untersuchen das auch und wir sind wissenschaftlich. Und das ist auch etwas, was mir total wichtig war immer bei dem Podcast, dass von Anfang an klar ist, dass das keine Pseudo-Meinung ist oder nur einfach die Idee von uns ist, sondern dass das fundiert ist, dass das wissenschaftlich untermauert ist, dass wir die Studien dazu haben, dass wir nichts machen, wo nicht wirklich ein tieferer Sinn dahinter steckt. Und aus dem Grund sind ja eben auch diese vielen Logos auf meinem Logo vom Podcast drauf, also von der BMU, von der Uniklinik, von der ÖGKJ, von der Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, von der österreichischen und eben von Young Hope, was die Forschungs- oder das Forschungszentrum der Pädiatrie in Salzburg ist. Also es geht echt um wissenschaftlich fundierte Sachen und nicht um Jux und Dollerei. Das heißt, man braucht sich nicht fürchten, nur weil wir das machen, dass das eben risikoreicher ist. Und ja, und das waren so die Zielgruppen.
Ich habe so ein bisschen recherchiert, es gibt auch nicht so viele Podcasts im Bereich der Neonatologie. Aber das führt mich vielleicht zu meiner nächsten Frage. Was war denn dein persönlicher Weg in die Neonatologie? Warum bist du heute da, wo du bist?
Viel Arbeit, ja, und die Überzeugung davon, dass das, was wir tun, Sinn macht. Ja. Also ich bin ja eigentlich, war ich immer Intensivmediziner. Ja. Und wie ich angefangen habe, war mein Weg wirklich, oder mein Bereich, die High-End-Intensivmedizin. Und ich muss gestehen, meine roten Schuhe, die ich immer schon trage, stammen aus dieser Zeit, weil auf allen anderen Schuhen hat man die Blutflecken so gesehen. Ja, also es war durchaus krass, was wir aufgeführt oder getan haben. durchaus zum Wohle der Patienten, aber es war halt wirklich der Fokus auf die Medizin. Und 2008, 2009 bin ich nach Köln gefahren zur Angela Krips, und wo ich davor wirklich immer der Meinung war, mich interessiert das Erstversorgen von Kaulquappen nicht. Ja, also das würde ich mein Lebtag nie machen. Ja. Diese unfertigen Menschen, die, das funktioniert ja eh nicht. Ja, und dann sind mir die Augen geöffnet worden. Und dann bin ich eben nach Köln gefahren zu Angela Krips, habe dort gesehen, wie sie mit Frühchen umgeht und habe bemerkt, das ist gut. Und das ist ein ganz anderer Weg gewesen, weg von dieser Intensivmedizin, weg von dem Weg, nur noch mehr Schläuche in das Kind reinstecken und noch mehr ja, oben auftun. Bisschen erinnert habe ich mich auch an einen Skandal in Österreich, der in den 90er Jahren war, der Markovic-Skandal, wo es eben auch darum gegangen ist, dass eine Neonatologin in Wien gesagt hat, die Kinder können das alles selber, ja, und wir brauchen da alle die Beatmung nicht. Und dann hat, ja, die hat ja recht gehabt, das geht ja wirklich. Und dann haben wir halt angefangen, aufbauend auf diesem Weg der, ja, von der Angela Krips, diese Lisa-Erstversorgung, die früher Erstversorgung nach Köln hieß. Und Köln war damals das auf der Station das Unwort des Jahres 2009, ja, also direkt gefolgt vom Wort Erstversorgung, wo wir dann wirklich als völlig quer gegen den Strom geschwommen sind. Und dann haben wir wirklich die DNA der Station so verändert, dass das, was eben Köln bedeutet und Lisa und nicht-invasive Surfactant-Applikation, dass das quasi zu dem geworden ist, was Neonatologie bedeutet. Und dann ist mir immer mehr und mehr klar geworden, dass das nicht nur das Kind ist, ja, sondern dass da halt wirklich die Eltern dranhängen und auch viele so persönliche Erlebnisse, wenn egal mit wem man redet, jeder, der kennt mindestens eine Mutter, die von der Geburt des eigenen Kindes berichtet und erzählt, ja, und nach der Geburt war ich nicht beim Kind, sondern der Papa oder das Kind war weg. Ja, dieses, ich war nicht da. Und das liegt 20, 25, 30 Jahre zurück, wo man denkt, wie tief muss das sitzen, dass etwas so, ja, lange in einem nachschwelt. Und da war halt dann auch schon in Wien, dass die Mama halt so rasch wie möglich zum Kind kommt, und das war nicht immer alles möglich. Und da bin ich halt nach Salzburg gewechselt und dann waren dort auch die ersten Erstversorgungen und dann war irgendwann 10 Uhr auf die Nacht, ja, und das Kind ist versorgt worden. Der Inkubator ist mit dem Deckel abgedeckt worden und da ist das Tuchel drüber gelegt worden und alles ist finster gemacht worden. Man hat so quasi das Zimmer verlassen und dann bin ich da gestanden und gesagt, und wo ist die Mama? Ja, die kommt morgen. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann es ja wohl nicht sein. Und dann bin ich die Mama holen gefahren und wie ich dann mit dem ersten großen Bett dann bei uns auf Station aufgetaucht bin und dort die Inkubatoren so quasi da gestanden bin, wir wollen da eine zum Kind. Da habe ich gesagt, das geht nicht, wir haben keinen Platz. Dann haben wir halt die Inkubatoren schiefgestellt und dann hatten wir plötzlich Platz. Und dann war es plötzlich überhaupt kein Problem, dass die Mama gekuschelt hat. Und ja, aus dem, wo ist die Mama, ist jetzt geworden, wenn ich durch die Station geistere und ja, ich hole die Mama eh schon, wir schauen eh schon, wo sie ist. Und das war schon eine irrsinnige Kehrtwende. Und wie gesagt, das, bei uns gilt quasi die Order, dass wenn eine Erstversorgung ist, dann erst fertig, wenn, abgesehen von der Dokumentation, die kann man irgendwann machen, ja, aber die Erstversorgung ist fertig, wenn das Kind stabil ist, die Mutter gekuschelt hat und wir Kolostrum von der Mutter massiert haben. Und das muss innerhalb von 3 Stunden nach der Geburt passiert sein. Ja. Und das Kolostrum massieren, das haben wir relativ bald umgesetzt gehabt. Aber das Kuscheln war schon etwas, was durchaus mühsam ist, weil nach einer Sektion mit einem 500-Gramm-Kind bonden gehen. Und wie gesagt, bonden tut die Mama. Der Papa kann nicht bonden, der tut kuscheln. Ja. Bonden kann nur die Mutter und auch nicht das Kind. Ja, bonden tut die Mutter. Und das umzusetzen war durchaus im Sektio-OP schwierig. Also, und lustigerweise haben uns da gar nicht die Ärzte ausgekaut aus dem Sektio-OP, sondern das Putzpersonal. Man hat nach der Sektio ja putzen müssen. Und dann sind die gestanden mit den Schrubbern und wollten uns raushauen. Und Das war einmal eine ziemliche Challenge, das umzustellen. Und das, was mich irrsinnig gefreut hat, ist, wenn die Anästhesisten schon kommen und fragen, wie machen wir es mit dem Kuscheln? Wir haben schon organisiert, dass wer da bleibt. Und der Aufwachraum ist schon quasi zu, damit der aufgehen kann und bei der Mama bleiben kann. Also wirklich, das geht gar nicht einmal von uns aus, ja, sondern da sind die Anästhesisten schon dahinter, dass das geht. Und das finde ich echt cool. Wenn die das kapiert haben, dann hat man das erreicht, was man wollte. Und über diesen Weg bin ich eben zu den Eltern und wie sehr das Zentrum der Eltern ist oder wie sehr die Eltern im Zentrum des Ganzen halt stehen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass wir Neonatologen nicht Kinder versorgen, sondern Familien. Und das ist eines der wichtigsten Mindset-Änderungen, die man auf einer Station umsetzen muss, dass man einfach nicht das Kind als Patient hat, sondern die Familie. Und nicht sagen, ja, ich bin ja Kinderarzt oder Kinderpflegende und ich versorge das Kind. Nein, das ist immer, die sind immer zu zweit. Das geht ohne dem nicht. Und das ist eines der Dinge, die halt extrem wichtig sind.
Ich glaube, dass der entwicklungsfördernde Weg in Salzburg schon weit vor meiner Zeit und auch vor deiner Zeit primär mal beschritten wurde. Aber das, was du jetzt ansprichst, dass das Hauptziel einer modernen Neonatologie in jedem Fall sein muss, dass die Eltern effektiv integriert werden, auch in eine gemeinschaftliche Versorgung, ist uns allen, glaube ich, klar. Aber wo siehst du da Hindernisse oder Barrieren?
Ganz viel Hindernis oder Barriere ist im Kopf von jedem Einzelnen. Also es ist eben, wie gesagt, dieses Denken darüber. Wie wir angefangen haben auf der Intensiv, dann war ja quasi die Besuchszeit aus und dieses, ach, endlich sind sie weg, die Eltern, ja, jetzt stören sie uns nicht mehr. Ja. Das war so, ja. und das war nur ein Drehen im Kopf, ja, wo du da denkst, wie kann man so blöd sein und sich denken, dass die Eltern stören, ja, die helfen einem. Ja. Wer kennt das Kind am allerbesten? Die Mama und der Papa. Ja. Das heißt, wenn ich wissen will, wie es dem Kind geht, ab einer gewissen Zeit auf Station, braucht man nur mal die Eltern fragen. Wenn die Eltern sagen, das kommt mir komisch vor, dann muss man so hellhörig werden und sagen, ja, da ist was. Sicherlich nehmen die Eltern dann auch manchmal wirklich irgendwelche Knistergeräusche wahr, die halt knapp neben den Kindern stattfinden. Aber trotzdem ist es etwas, was die Kinder beeinflusst und wo man auf jeden Fall darauf achten muss, was sie sagen. Und das heißt, ich glaube, dass das wichtigste Hindernis ist, sind wir selber. Ja? Also, dass wir uns selbst im Weg sind. Und wenn man sich überlegt, dass entwicklungsfördernde Betreuung ist ja etwas, was ist ja im ÖSG sogar festgeschrieben, als einer der Pflichten, die eine NEO hat. Ja? Und jeder sagt, wir machen das natürlich. Klar macht das auch jeder. Aber es gibt immer Luft nach oben. Ja? Also, zu sagen, dass wir perfekt sind, ist ein Blödsinn. Ja? Also, es kommt dann immer wieder dann so, ja, willst noch schon wieder was ändern? Ja, sagt, na klar, besser werden wollen wir immer. Ja. Das Bessere ist des guten Tod. Und wenn man etwas, man kann was 20 Jahre super gut machen, aber wenn was Besseres kommt, ist es zum Ändern. Und dann muss man die Dinge halt umändern. Und genau das ist etwas, was man andauernd tun muss. Dieses immer an den Rädchen drehen, immer fragen, ob es nicht noch besser geht. Immer schauen, ob man nicht noch früher an die Mama rankommt. Immer schauen, dass man eben noch weniger invasiv sein kann, ob es nicht doch geht, dass das Kind selber schnauft. Und ich habe meinen wissenschaftlichen und Weg über, vor allem über die Technologie, über die Beatmung genommen und bin einer der ausgewiesenen Beatmungsexperten. Aber wie gesagt, man nennt mich auch den Beatmungsexperten, der das Beatmen hasst. Ja, weil es gibt, ich kenne meine Feinde, sagen wir so. Ich weiß, wie geschissen es ist, ein Kind beatmen zu müssen. Und deswegen bin ich unglaublich dahinter, dass die Kinder eben selber schnaufen. Und wir müssen uns da einfach immer, 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 immer weiterentwickeln. Ohne dem geht es einfach nicht.
Naja, und wir wachsen ja auch mit jeder Familie, die kommt, die individuell ihre Eigenheiten mitbringt und mit denen wir dann uns auch weiterentwickeln. Aber wo siehst du besondere Stärken und Ressourcen unserer Neonatologie in Salzburg jetzt speziell, auf die wir tagtäglich zurückgreifen können?
Wir sind diese Ressourcen. Ja. Und unser Mindset und unser gemeinsames Ziel, im Sinne der Familien zu arbeiten. Und das ist nichts, was von alleine kommt, sondern wo eben die Station wirklich seit 20 Jahren daran arbeitet und eben auch diejenigen, die was ändern können, die Strukturen so geschaffen haben, dass es auch verändert wird. Und wir sind nie zufrieden, wir wollen immer mehr Ressourcen und immer bessere Dinge, aber das macht die Station nun mal auch arbeitswert für uns. Und deswegen kommen auch Leute, die bei uns arbeiten wollen. Und ich glaube, es gibt nicht viele Neonatologien, die Wartelisten fürs Personal haben und nicht freie Plätze, wo das Betten gesperrt sind. Also bei uns wollen die Leute herkommen und wir dürfen uns die Besten aussuchen. Und das hat natürlich einen Grund. Das hat einen Grund, weil auf der Neo halt auch was geboten wird. Es ist nicht nur dieses Lippenbekenntnis, dass wir entwicklungsfördernd betreuen, dass wir die Familien im Zentrum haben. Der Grund ist, weil wir es auch machen, ja, und weil wir die Möglichkeit haben, es machen zu können. Es wissen ganz viele, die an den Betten stehen, gar nicht, wie viel Aufwand dahinter steht oder dahinter steckt, dass, wenn sie sagt, wir brauchen jemanden von der Stillberatung und dann kommt wer und macht, ja, also, oder wir brauchen von euch von NITCAP oder irgendwelche anderen freigestellten Spezialisten, die dann zur Verfügung stehen, was für ein Aufwand das ist, wirklich die Ressourcen dafür zu erkämpfen und zu erstreiten und zu erbetteln. Egal welchen Weg man nimmt, das sind alle gut, ja, also, und betteln hilft viel. Und wenn man sich die Erna, unsere liebe Frau Dr. Hattinger, anschaut, die eben das Haus gebaut hat, wie viel sie sich einfach nur durch Penetranz erkämpft hat und wo in vielen, vielen Punkten war, gib eine Ruhe, du kriegst eh, aber gib bitte eine Ruhe. Das hilft, das ist super, das habe ich auch gelernt, das funktioniert. Und wenn du zum 10. Mal betteln gehst und sagst, wir brauchen es, wir hätten es gern, irgendwann drehen die so die Augen über und denken, ja, kriegst eh. Ja, ja passt. Und diese Ressourcen zu erkämpfen, ja, also das ist schon ein großes Teil, was die Neo Salzburg auszeichnet, wo es dadurch halt ein Team gibt, das dann arbeiten kann. Und das ist cool.
Ja, jetzt hast du es mir ein bisschen vorweggenommen. Wir können auf ein riesengroßes Expertentum zurückgreifen, haben durch unsere Leitung extrem gut geschaffte Bedingungen, aber auch unser Team, das einfach extrem viel Eigeninitiative mit reinbringt in den Alltag. Aber mich interessiert jetzt noch, wo du als ärztlicher Leiter auf diese Struktur einwirken kannst.
Von der ärztlichen Seite ist es auf der einen Seite einfach, natürlich auf die ärztliche Seite einzuwirken. Ja, also die Medizin zu beeinflussen ist natürlich einfach. Das Problem in der Neonatologie ist aber, dass man die Medizin vermeiden muss. Ja, also dass ein guter Neonatologe ist der, der nie was tun muss. Also der die Hände im Sock hat und daneben steht und schaut. Der hat alles richtig gemacht. Ja. Und das heißt, auf die Strukturen einzuwirken, die nicht eingreifen sollen, ist einfach. Ja. Einwirken auf die Rundumstrukturen ist natürlich dadurch, dass man dem Raum geben muss. Also man muss dem die Möglichkeit geben, als mindestens genauso wichtig, als gleichwertig, als wenn nicht oder unbedingt sogar der deutlich größere Teil der Neo ist die Pflege, ist das Umfeld, ist nicht der Arzt. Ja. Also wir sind deutlich in der Minderheit, aber meistens haben wir halt das Sagen. Und deswegen ist es auf einer Neo einfach irrsinnig wichtig, dass man zusammenarbeitet und dass man darauf einwirkt, auch wenn man die Möglichkeiten hat, dass eben Ziele, die nicht aus der ärztlichen Seite kommen, sondern aus der Pflege kommen, auch aktiv unterstützt. Und das ist etwas, was in meinem Job ist. Auf der einen Seite finanziell, also es sind immer wieder finanzielle Ressourcen, wenn es heißt, ich brauche das für irgendeine Fortbildung, wir brauchen das, dass wie die Heile Lise Als zu uns kommen ist, 40.000 Euro, um ihren Besuch zu zahlen, dann sind die von mir gekommen und das waren dann Drittmittelgelder. Und das ist etwas, was unglaublich wichtig ist in einem Zusammenspiel, dass man eben sowas möglich macht und dann eben sagt, ja okay, machen wir, das ist wichtig, das ist für unser gemeinsames Vorankommen essentiell. Und dann treiben wir das voran und dann muss man es halt gemeinsam machen. Oder wenn ich einen Termin irgendwann einmal in der ärztlichen Direktion habe und dort eben was Pflegerisches einfordere oder sage, wir brauchen mehr Stillberater auf der Wochenbettstation, was ärztliche überhaupt nicht in meine Ressourcen fällt. Aber das ist eins von den Dingen, der Bordel ist seit 10 Jahren rum, dass wir immer mehr und mehr davon kriegen, weil man kann nie genug haben. Also, und das, dieses Erkämpfen von Ressourcen, die man eben gemeinsam braucht, das ist unglaublich wichtig.
Jetzt spanne ich den Bogen nochmal zurück zum Podcast, mit dem wir eigentlich angefangen haben. Du hast vorher gesagt, es gibt eine Folge, mit der du dich noch schwer tust, sie zu veröffentlichen. Aber gibt es eine Folge, wo du sagst, die hat dich besonders berührt oder gedanklich angestoßen?
Es waren viele. Ich habe unglaublich viel gelernt. Es ist toll, wenn man nur zuhören muss und Fragen stellt. Und da kann man echt Fragen stellen, wenn man sich nicht auskennt, dann kriegt man die Antwort.
Aber nur zuhören ist es nicht. Das merke ich ja auch. Ich habe mir vorbereitet Fragen, die ich jetzt runterradeln könnte, aber ich muss ja ein Miteinander schaffen. Also nur zuhören ist es nicht.
Ja, aber man kann schon versuchen, auch Fragen zu stellen, wo man wirklich keine Ahnung hat und dann eben Wissen zu generieren. Das heißt, das ist etwas, was ich total toll gefunden habe, aber wirklich, wirklich berührt hat mich die Folge natürlich mit der Sabrina, dem Früchern, dem ehemaligen Früchern, der jetzt 26 Jahre alt ist, voll im Leben steht, der Ausbildung hat und das zu einer Zeit, wo ich gerade angefangen habe, Früchern zu versorgen, wo ich mich eben erinnere, wie unglaublich krank diese Kinder damals waren. Was wir denn nicht gewusst haben oder nicht konnten und was wir heute konnten und wie lange die beatmet waren und welche Torturen die überstanden haben und wie die cool im Leben steht und sagt, ja, da bin ich, ich kann das. Und also das war sicher die berührendste Folge, die von allen war. Und ja, wie gesagt, das ganze Wissen ist halt natürlich cool, was drinnen steckt.
Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, gibt es Fragen aus dem Chat oder sogar hier aus der Runde?
Jetzt haben wir niemanden wirklich zu Wort kommen lassen, wir haben so viel gequatscht.
Habe ich noch zwei Fragen. Wie überlegst du denn, wen du einlädst? Oder gibt es Kriterien für dich, der kommt, die kommt nicht?
Ausladen tue ich niemanden, weil es ist ja nicht so, dass ich alle anstellen würde, sondern ich muss hier eher ein bisschen tritzen, dass sie kommen. Es ging in, oder geht in erster Linie ums Wissen, ja, also um Leute, die irgendein ein Wissen haben, da, wo ich glaube, dass das für die Eltern relevant ist, oder wenn Leute kommen und sagen, das wäre wichtig. Ja. Also wir haben jetzt eben zwei Folgen über das Impfen und Immunisieren gehabt. Da ist bei uns die Etta Hofstetter diejenige, die sich einfach am besten damit auskennt und dann habe ich die geholt. Oder eben entwicklungsfördernde Betreuung, was du, Stillen, waren diejenigen, die eben IPCLC sind. Also das ist jeder in seinem Wissensbereich, was natürlich auch irrsinnig wichtig ist, damit die Leute sich wohlfühlen und eben sagen, ja, das ich kenne mich da aus, ich brauche da nicht schwitzen, sondern das ist mein Metier und nach dem sind sie ausgesucht.
Und das ja doch ein Podcast für besondere Eltern ist, hast du auch Eltern, glaube ich, eingeladen gehabt, gell?
Ich habe schon mehrmals versucht, so viel habe ich nicht gekriegt. Einmal sind Eltern, also eine Mutter gekommen von Zwillingen und mit der haben wir den Podcast gemacht, aber es ist mit dem Früchenverein auch noch mehr geplant und es ist noch mehr Idee, was dahinter steckt.
Und abschließend, weil du gesagt hast, wir können nie stehen bleiben, wir werden jeden Tag neu weitergehen. Wo siehst du denn die Neonatologie in 5 Jahren?
Immer noch da oben. Aber auf dem Weg, auf dem wir sind, sicher um ein Stückchen weiter. Also dieses, die Integration der Eltern, das wirklich selbstverständlich ist, dass Eltern bei der Visite dabei sind, wo wir jetzt eben einen eigenen Stützpunkt gebaut haben, damit wir Visite mit den Eltern machen können, in der Nähe der Kinder, aber nicht im Zimmer drinnen, weil das ist ja auch sowas. Man soll ja nicht ins Zimmer reingehen und dann, während die Eltern ganz abgelenkt sind mit ihren Kindern, dann soll man sie fragen, wie es geht. Sondern man muss das einerseits abseits machen, aber andererseits nicht zu weit weg und da haben wir jetzt einen eigenen Stützpunkt gebaut dafür und ich denke, diese Integration der Eltern ist das, was auf jeden Fall weiter fortschreiten soll. Und natürlich auch unsere Technologie. Also die manche technische Sachen sind auf einem Stand, den man ja, immer noch verbessern kann.
Aber steht das für dich ein bisschen auch im Widerspruch, zu weniger ist mehr?
Nein, weil manche Dinge, wenn man sie noch besser macht oder dass die Technologie oder die Geräte noch besser sind, kann man eben dieses Beatmen, dieses Invasive noch mehr vermeiden. Die Kinder leben sehr viel aufgrund der Technik, die CPAP-Systeme und all das. Das ist reinste Technik der höchsten Stufe. Und so etwas zu steuern, ist irrsinnig schwierig. Und je besser das wird, und wie gesagt, wenn ich mir vorstelle, dass wir in der Erstversorgung im Kreißsaal die Weise verwenden, die 30 Jahre alt sind, ja, null Technologie, rein pneumatisch, da fällt es noch total. Also es gibt noch viele Bereiche, wo wir es tun können.
Frage, wer noch aus dem Trauma eine Rolle spielt?
Trauma im Sinne von psychologischem Trauma ist natürlich eines der großen Themen. Und darum geht es ja letztendlich, weil das, was diese Mütter haben, 30 Jahre später, wo sie immer noch daran arbeiten oder kiefeln, das ist ein Trauma. Und die Tatsache, dass ein Angehöriger, also ein naher Verwandter, Angehöriger in einer lebensbedrohlichen Situation ist, und Früchensein ist per se eine lebensbedrohliche Position, ist von der Definition her ein Trauma. Und das aufzuarbeiten und daran zu arbeiten, ist etwas, das muss bei uns beginnen. Und eben, dass die Eltern beim Kind sind, ein aktiver Teil davon, aktiv dazu beitragen können, eben dem Kind Gutes zu tun, ist etwas, was das Trauma bereits reduziert und verbessert. Ja, es spielt dadurch natürlich eine Riesenrolle.
Dann sage ich danke, danke Martin, danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf weitere Folgen.
Vielen herzlichen Dank, ich hoffe, Sie bleiben uns treu.
Das war Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.